Deutschlandfunk Interview.
Und wir bleiben beim Thema. Viel war ja in den letzten Tagen die Rede davon. Die Rückeroberungen der ukrainischen Armee, gerade im Osten des Landes, sorge möglicherweise dazu, dass der russische Krieg gegen die Ukraine vor einem Wendepunkt stehe. In den letzten Tagen wurden allerdings dann keine spektakulären Vormärsche irgendeiner Seite mehr gemeldet. Wir wollen versuchen, das Geschehen einzuordnen mit Claudia Major. Sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik beim Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Frau Major.
Guten Morgen.
Wie bewerten Sie die militärischen Kräfteverhältnisse zwischen der Ukraine und Russland derzeit?
Also was wir gesehen haben in der Offensive, die seit 6. September läuft, aber die natürlich in den Wochen davor schon vorbereitet war, dass Russland wirklich in die Defensive gezogen ist. Und zwar überraschend schnell. Das heißt, die russischen Streitkräfte haben sich gerade in der Region Kharkiv total ungeordnet zurückgezogen, andere sagen geflohen. Sie waren gezwungen, viel von ihrer militärischen Ausrüstung dazulassen. Das heißt, die Ukraine konnte mehrere Panzer, Militärfahrzeuge und viel Munition erbeuten. Das heißt, sie haben es, und Russland gelingt es bislang nicht, diesen ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Und das ist eigentlich wirklich die bemerkenswerte Entwicklung der letzten Tage, nämlich dass es der Ukraine gelungen ist, die Initiative in diesem Krieg zurückzuerlangen und großflächig ukrainisches Territorium zu befreien. Russland hat die bekannten Probleme, Moral, schlechte Führung, Logistik, und sie haben jetzt dazu ein fundamentales Problem offensichtlich bei der Rekrutierung. Das heißt, sie schaffen es nicht, ihre stark dezimierten und demoralisierten Truppen wieder aufzufüllen.
Wir haben es auch
für die Ukraine. Entschuldigung.
Wir haben es gerade gehört. Wladimir Putin, um mal auf die russische Seite zu gucken, scheint derzeit in seiner Machtposition ein wenig angeschlagen zu sein, formulieren wir es einmal so. Nun kündigen die abtrünnigen Provinzen Luhansk und Donetsk an, die Volksbefragungen durchführen zu wollen, um sich Russland anschließen zu können. Muss man das als Rückhalteversuch oder Unterstützungsversuch für Wladimir Putin einordnen?
Ich sehe das vor allen Dingen als ein Zeichen der Panik in Donetsk und Luhansk, dass möglicherweise der ukrainische Vorstoß und die ukrainische Befreiung noch schneller und noch erfolgreicher vorangeht. Und dass diese beiden Gebiete hoffen, dass sie durch eine Annexion von Russland oder eine Eingliederung an Russland besser geschützt sind. Ob sich Putin darauf einlässt, kann ich unheimlich schlecht abschätzen, weil er einen Großteil dieser Gebiete denn jetzt und ganz immer noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Das heißt, wie das praktisch laufen soll, finde ich schwierig vorzustellen. Ich sehe es vor allen Dingen als Zeichen der Panik, dass die Ukraine so erfolgreich ist. Also Panik von Seiten Donetsk-Luhansk.
Bleiben wir gerade noch mal bei Russland. Dort fragen sich ja viele, ob möglicherweise bald doch eine Generalmobilmachung ansteht. Also die Möglichkeit für Putin, über einen solchen Schritt noch breitere russische Soldaten rekrutieren zu können, noch mehr. Ist dieser Schritt wahrscheinlich?
Ich halte das momentan für eher unwahrscheinlich, weil es innenpolitisch doch eine ganz andere Dynamik zeigen würde. Dann würden immer weitere Teile der Bevölkerung merken, dass der Krieg nicht so gut läuft. Das würde viel mehr Familien auch betreffen, deren Söhne dann betroffen sind. Und das würde innenpolitisch wahrscheinlich eher problematisch für Putin werden. Er hat ja auch andere Varianten. Also er hat vor kurzem ein Dekret unterzeichnet, dass die Stärke der Armee erhöht werden soll. Also die Armeezahlen, die Streitkräfte zahlenmäßig wachsen sollen. Wir müssen uns aber auch immer wieder vor Augen führen, dass all diese Entscheidungen, ob jetzt Generalmobilmachung oder die Streitkräfte numerisch zu erhöhen, nicht sofort wirken. Wenn ich jetzt Rekruten einziehe oder wenn ich jetzt neues Personal rekrutiere, muss ich das ausbilden. Das heißt, das sind mit Blick auf den Krieg in der Ukraine auch wiederum Dinge, die nur langfristig wirken.
Dann blicken wir nun auf die ukrainische Seite. In welchem Bereich hat das Vorgehen oder hat die ukrainische Armee derzeit Vorteile, in welchem aber vielleicht auch nach wie vor Nachteile?
Der Vorteil ist erstmal der ganz praktische, psychologische Vorteil, dass sie gerade diese erfolgreiche Offensive haben und die natürlich sozusagen die Moral der Truppen enorm geschwächt hat. Aber wir müssen auch sagen, dass die Ukraine langfristig genug Kräfte braucht, um die Offensive fortzusetzen. Die haben große Verluste gehabt. Nach den intensiven Kämpfen sind die Truppen auch erschöpft. Das ist immer noch eine 1300 Kilometer lange Frontlinie. Und man sagt auch, vereinfacht formuliert, wenn man Gelände wieder einnehmen will, befreien will, braucht man etwa eine dreifache Überlegenheit. Und das hat die Ukraine nicht. Das heißt, sie müssen die Gebiete halten und sie müssen langfristig ihre Kräfte nachhalten. Und das wird eine Riesenherausforderung, zumal wenn es um die Befreiung von Städten geht. Also der Präsident Zelensky hat ja Mariupol beispielsweise anguckt, wir können aber auch auf Kherson gucken. Russland hat diese Städte platt gemacht. Russland hat Mariupol dem Erdboden gleich gemacht. Die Ukraine wird so nicht vorgehen, wenn es die eigenen Städte geht. Das heißt, die Befreiung von Städten ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als die Befreiung von Gebieten. Das heißt, das ist jetzt ein großer Erfolg für die Ukraine, aber es bleibt langfristig eine enorm große Herausforderung, die anderen besetzten Gebiete auch noch zu befreien.
Anfang der Woche hatte ja der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, es gebe keine Pause in der ukrainischen Militäroffensive im Osten und Süden. Es gebe Vorbereitungen auf die nächste Welle. Was könnte damit gemeint sein?
Ich sehe das zunächst als eine politische Aussage, dass die Ukraine weitermachen wird und dass sie den Anspruch hat, ihr gesamtes Territorium zu befreien. Denn er hat ja gesagt, die Ziele für die nächste Offensive ist die Rückeroberung von Cherson, Mariupol und Melitopol. Das heißt, es geht darum zu sagen, wir machen weiter und diesen Erfolgsmoment nutzen und so viel Territorium wie möglich zu befreien. Und das hat natürlich eine politische und eine psychologische Botschaft an die Ukraine. Wir geben nicht auf, wir werden das ganze Land befreien. Aber aus den militärischen Gründen, die ich eben gesagt habe, die Kräfte sind erschöpft, sie brauchen sehr viel, es ist eine lange Frontlinie und Russland versucht ja gegenzuhalten, wird das militärisch eine sehr große Aufgabe. Das heißt, ich sehe das jetzt erstmal als politischen Anspruch, der militärisch nur langfristig erreicht werden kann und mit Unterstützung auch der westlichen Staaten, weil die nämlich die Lücken gerade in der Ausrüstung, also im militärischen Gerät, auffüllen müssen.
Experten fürchten ja auch, dass sich die russische Seite angesichts der jüngsten militärischen Rückschläge nun stärker darauf konzentrieren könnte, vermehrt wieder zivile Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen, Elektrizitätswerke, Bahnhöfe, Staudämme oder eben auch Wohnblöcke. So solle die ukrainische Bevölkerung demoralisiert werden. Sehen Sie die Gefahr?
Das hat ja schon stattgefunden. Also in dem Sinne, ich sehe die Gefahr, aber sie gibt es schon. Russland hat sich in den letzten Tagen für diese, man nennt das auch asymmetrische Antwort, entschieden. Also nicht direkt der militärische Angriff auf die Truppen, sondern systematische Angriffe auf wichtige Teile der Infrastruktur von ukrainischen Städten. Also in Kharkiv, in Poltawa war die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Und das zielt auf die Zivilbevölkerung, denen die Lebensgrundlage zu zerstören, hat aber auch einen militärischen Nebeneffekt, wenn zum Beispiel elektrifizierte Strecken nicht mehr für die Logistik genutzt werden können. Russland hat auch versucht, diesen einen Damm bei Krivyi Rih anzugreifen und damit eine Überschwemmung auszulösen. Es gibt Beschuss auf das zweitgrößte Atomkraftwerk, also nicht nur Saporischschja, sondern auch noch ein zweites. Und das ist in der Tat ein Zeichen, oder ich verstehe das von russischer Seite so, dass Russland nicht aufgibt, dass es immer noch enorme Zerstörungskraft hat und dass es versucht, die ukrainische Bevölkerung zu zermürben, gerade jetzt mit Blick auf den kommenden Winter, wo natürlich Sachen wie Strom- und Wasserversorgung, Heizung, Unterkunft enorm wichtig sind. Das heißt, das gab es und ich gehe davon aus, gab es seit Beginn des Krieges, dass wir das in den nächsten Wochen noch viel mehr sehen werden.
Frau Major, versuchen wir einen Ausblick. Wie wahrscheinlich ist es angesichts der derzeitigen Situation, dass es doch noch vor dem Winter Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den Konfliktparteien gibt?
Das ist schwer zu sagen, weil man in der Regel sagt, es gibt dann einen Waffenstillstand, wenn einer der beiden Parteien glaubt, dass sie mit den Kämpfen nicht mehr viel erreichen können. Aber an diesem, oder dass sie mit Verhandeln mehr erreichen können, den Punkt sehe ich noch nicht. Die Ukraine hofft, dass sie noch mehr Territorium befreien kann. Und nach den Entdeckungen in Isjum, den Massengräbern und den Folterkellern, ist es natürlich aus ukrainischer Sicht umso dringlicher, noch mehr Gebiete zu befreien. Russland hat bislang keine Anzeichen für ehrliches Verhandeln gezeigt. Es behandelt die besetzten Gebiete, also die sie jetzt noch in der Südukraine und in Donbass besetzt, halt auch nicht als Verhandlungsmasse, sondern behandelt sie als russisches Gebiet und versucht sie eher Russland anzugliedern. Also momentan bin ich da eher skeptisch. Und noch ein zweiter Punkt. Es gibt immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir einen Waffenstillstand haben, dann ist dieser Krieg vorbei und der Konflikt ist gelöst. Das ist aber nicht der Fall. Wenn wir einen Waffenstillstand haben, haben wir den enormen Fortschritt, dass die Waffen schweigen. Aber die politischen Fragen hinter diesem Krieg, wie frei darf die Ukraine sein, in welchen Grenzen wird sie bestehen, welche zukünftigen Sicherheitsgarantien hat sie? Wie werden Kriegsverbrechen geahndet? Wie werden Kriegsgefangene ausgetauscht? Das kommt ja alles erst noch danach. Das heißt, es wird noch sich lange hinziehen.
Claudia Major, sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik beim Forschungsinstitut Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank.
Sehr gerne.